Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen einmal mehr bei euch sein darf. Ich erzähle euch gerne ganz kurz, was bei uns gestern abgegangen ist. Wir sind ein ganz kleiner Teil von Weihnachten im Schuhkarton. Christmas in a Shoebox ist von so quasi Billy Graham Association. Der hat das irgendwann übernommen. Und wir dürfen mit dem ganzen Land Liechtenstein Schuhkarton packen. Und gestern war so ein historischer Moment. Wir haben einen neuen Sammelrekord aufgestellt. Also absolut unglaublich. Wir haben 1925 so Schuhkartongeschenke gesammelt. Die Liechtensteiner sind wirklich sehr, sehr fleißige Schuhkartonpacker. Uns hilft auch, dass die Schirmherrin die Erbprinzessin ist, also die Tochter, nicht die Tochter, die Schwiegertochter vom Fürst. Die Erbprinzessin, sie ist unsere Schirmherrin. Sie hat gesagt, hey, das finde ich eine tolle Sache. Ich unterstütze das. Ich stehe mit meinem guten Namen hinter euch. Und es ist ein riesengroßes Geschenk, ein riesengroßes Vorrecht. Das Heilpädagogische Zentrum malt für uns Schuhkarton an. Das seht ihr hier im Bild. Auch das ist absolut eine tolle Zusammenarbeit, weil es sonst schwierig ist, die Schuhkartons in Weihnachtsgeschenkspapier einzupacken. Haben die gesagt, komm, wir helfen euch. Wir malen die an. Mittlerweile ist das die Lieblingsbeschäftigung der Leute vom Heilpädagogischen Zentrum. Die lieben es, so die Dinger auszustüpfern mit der Nadel. Das machen die sehr gerne. Das ist auch ganz toll, dass die einfach Arbeit haben, weil die sagen auch, es ist immer schwieriger, schwierig Arbeit zu finden. Also riesengroßes Geschenk, dass wir da mit dabei sein dürfen. Die Geschenke gehen dann hier auf Paletten verpackt nach Rumänien. Das ist unser 15.000. Schuhkarton. Wir machen das schon seit 13 Jahren. Das war das Nummer 15.000. Mittlerweile sind wir bei 18.000. Ist echt ein Geschenk, auch so mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Die Leute kommen, geben ihren Schuhkarton ab in der FWG Scham, die kommen rein. Und dann haben wir auch Kontrollhelfer. Einer hat uns gesagt, ja, eigentlich bin ich katholisch, aber für eine gute Sache kann ich auch mal mit Evangelischen zusammenarbeiten. Da habe ich gesagt, ja, warum auch nicht, gell? Auf jeden Fall. Ja, Weihnachten im Schuhkarton heißt das Ding. Es ist absolut genial, dass wir da dabei sein dürfen. Ich erzähle euch sehr gerne auch von meinem Fahrrad. Das war meine erste große Liebe. Sie war giftgrün, ein Coronado-Fahrrad. Es war ein unglaublich attraktives Rennrad mit 10 Gängen, einem richtigen Rennlenker. Und es hatte so Körbe an den Pedalen. Als ich das Rad geschenkt bekommen habe als Teenager, ein Erbstück von meinem Vater, hatte ich keine Ahnung, wie man so fährt. Ich wusste nicht, dass man aus den Körben aussteigen muss, wenn man abbremst und anhalten will. Aber man lernt schnell dazu. Und dieses Rad war so mein treuer täglicher Begleiter. Ich bin mit dem Rad in die Schule gefahren und wieder zurück. Und es war ganz leicht. Man konnte richtig schnell fahren. In meinen besten Zeiten konnte ich jedes Mofa überholen. Also es hat echt Spaß gemacht mit dem Fahrrad. Und ich erlebte ganz viele Abenteuer mit dem Fahrrad. Ich war auf verschiedenen Fahrradtouren. Ich fuhr mal ins Emmental, nach Genf, nach Venedig und auch so ein bisschen in Korsika rum. Und auf dem Bild da sind wir auf dem Flüelerpass. Ich schätze so 16 Jahre alt. Und Flüelerpass ist ja der Pass von Davos nach in das Unterengadin. Wir waren unterwegs nach Venedig. Und als ich dann verheiratet war, da merkte ich irgendwie, die Gangschaltung funktioniert nicht mehr richtig. Irgendwas klemmt. Die 10 Gänge funktionieren nicht. Und ich brachte das Rad zum Hersteller zurück, zur Migros. Und der Werkstattleiter sagte dann, ja, wir machen einen Kostenvoranschlag. Dummerweise rief er meine Frau an und sagte, ja, hören Sie zu, das Rad ist alt. Eine Reparatur lohnt sich nicht mehr. Sollen wir es für Sie entsorgen? Und meine Frau, sie ist eine Meisterin im Entsorgen, im Loslagen sagte, ja, das ist eine gute Idee, herzlichen Dank, dass Sie es für uns entsorgen. Ja, gerne, entsorgen Sie das Fahrrad, dann haben wir es los. Und natürlich hatte sie keine Ahnung, wie viele Erinnerungen ich an das Fahrrad verknüpfte, wie viele Erlebnisse mich mit diesem Fahrrad verband. Und ich habe auch gemerkt, sie hat auch immer Angst, dass ich zu schnell fahre mit dem Fahrrad und irgendwann umstürzen könnte. War vielleicht auch nicht ganz unberechtigt. Und wenn wir zusammen Fahrrad gefahren sind, war ich immer schneller, weil mit diesem Rennrad konnte man einfach nicht langsam fahren. Es ging irgendwie nicht. Das hat sie auch ein bisschen genervt und so, glaube ich, hat sie nicht so Mühe gehabt, das Fahrrad einfach loszulassen. verlassen, zu sagen, okay, komm, es ist eine gute Gelegenheit, entsorgen wir es. Und ich habe gemerkt, dass bei mir war es schon schwieriger, weil es war so meine erste große Liebe, mein giftgrünes Fahrrad, so viele Erinnerungen, so viele Erlebnisse. Aber eigentlich, im Nachhinein gesagt, hat meine Frau alles richtig gemacht. Es war wirklich zu Schrott gefahren, es war wirklich alt. Sie hat losgelassen, was eigentlich echt wertlos war. Sie hat losgelassen, was nur noch Ballast war. Ja, und in der Geschichte, die ich gerne mit euch teilen möchte, aus dem Alten Testament von Abraham, da geht es immer wieder ums Loslassen. Es fängt schon ganz am Anfang von der Abrahams Geschichte an. Wir wissen, er musste seine Heimat verlassen. Abraham und seine Frau Sarah, sie mussten ihre Heimat verlassen. Sie mussten ihre Verwandten in Ur verlassen, ihr bequemes Stadtleben. Sie mussten das alles loslassen. Und sie mussten loslassen, ohne eigentlich genau zu wissen, ja, wo geht es hin? Wo werden wir mal landen? Gott hat ihnen keinen genauen Marschplan gegeben, hat nur gesagt, zieht aus dem Land eurer Väter aus in ein Land, das ich euch zeigen werde. Also sie gingen zuerst nach Haran, dann ins Land Kanaan und in dem versprochenen Land angekommen, mussten sie schon wieder loslassen, sie mussten sich lösen von ihrem Neffen Lot, so quasi der letzte Verwandte. Es gab Streit zwischen den Hirten von Lot und mit den Hirten von Abraham und sie mussten sich lösen. Lot zog weiter, sie mussten ihn loslassen. Und dann heute werden wir ein bisschen genauer anschauen, die Trennung von Hagar und Ismael. Auch das war ein Loslassen. Und es scheint auch so ein bisschen, dass Gott durch die vielen Momente des Loslassens Abraham vorbereiten wollte auf eine ganz große Prüfung. Gott wollte von Abraham wissen, bist du bereit, auch deinen geliebten Sohn Isaac loszulassen, ihn zu opfern? Und ich glaube, es ist einfach gut, dass Abraham das schon so oft geübt hat, loslassen. Und ich glaube, er war damit auch so ein bisschen vorbereitet auf diese ganz schwierige Prüfung, den Sohn loszulassen. Aber Isaac wurde verschont, aber bei Ismael, bei seinem erstgeborenen Sohn, musste er tatsächlich loslassen. Und ich lese euch sehr gerne diese Geschichte vor. Es steht in 1. Mose Kapitel 21. Da heißt es, Sarah bekommt einen Sohn. Der Herr dachte an Sarah und tat an ihr, was er angekündigt hatte. Sie wurde schwanger und gebar Abraham noch in seinem Alter einen Sohn. Es war genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaac. Als Isaac 8 Tage alt war, beschnitt er ihn genau wie Gott es angeordnet hatte. Abraham war bei Isaacs Geburt 100 Jahre alt. Sarah aber sagte, Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Alle, die davon hören, werden mit mir lachen. Noch nie hat Abraham es erlebt, dass ihm einer diese Nachricht brachte. Deine Frau, Sarah, stillt ein Kind. Aber jetzt in seinem Alter habe ich ihm noch einen Sohn geboren. Isaac wuchs und gedieh. Als er von der Mutterbrust entwöhnt wurde, feierte Abraham mit seinen Leuten ein großes Fest. Eines Tages sah Sarah den Sohn der Ägypterin Hagar spielen, das Kind, das diese Abraham geboren hatte. Da sagte sie zu ihrem Mann, jag diese Sklavin und ihren Sohn fort. Der Sohn der Sklavin darf nicht mit meinem Sohn Isaac zusammen erben. Abraham missfiel das sehr, denn auch Ismael war ja sein Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham, gräme dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin. Tu, was Sarah von dir verlangt, denn die Nachkommen Isaaks sollen als seine rechtmäßigen Nachkommen gelten. Aber auch den Sohn der Sklavin werde ich zu einem Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, legte beides Hagar auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste bei Beersheba umher. Als das Wasser im Schlauch aufgebraucht war, warf sie das Kind unter einen Strauch und setzte sich etwa einen Bogenschuss davon entfernt auf die Erde. Denn sie sagte, ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie in einiger Entfernung und weinte laut. Aber Gott hörte das Kind schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel aus Hagar zu. Warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes gehört. Steh auf und nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Gott öffnete Hagar die Augen, da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. Auch weiterhin half Gott dem Jungen. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Ja, und wenn ich die Geschichte so lese, tut mir der Abraham echt leid. Weil zuerst hört er auf seine Frau und er schläft mit der ägyptischen Magd, der Hagar. Und das war falsch. Es stellt sich heraus, das war keine gute Idee. Es war falsch, auf die Frau zu hören. Und ich glaube, er hat sich geschworen, hey, diesen Fehler mache ich kein einziges Mal mehr. Ich werde nie mehr auf meine Frau hören. Nie mehr. Diesen Fehler mache ich nicht mehr. Und als dann seine Frau ihn auffordert, schick Ismael fort, denkt er, nee, also, diesen Fehler habe ich schon einmal gemacht. Ich habe schon einmal auf meine Frau gehört. Das war falsch. Das mache ich bestimmt nicht und überhaupt, das ist eine verrückte Idee. Ich kann nicht mein eigenes Kind fortschicken, das geht ja gar nicht. Und dann sagt Gott, hör auf deine Frau. Deine Frau hat recht, du sollst Ismael und Hagar fortschicken. Aber wie kam es eigentlich dazu? Was hat denn Ismael eigentlich falsch gemacht? Und im Neuen Testament schreibt der Apostel Paulus im Galaterbrief, und genau wie damals Ismael, der infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren wurde, den Isaak verfolgte, der durch das Wirken von Gottes Geist zur Welt kam, genauso ist es auch heute. Also Ismael war damals 16 Jahre alt, schätzt man, so im besten Teenageralter, und Isaak war vermutlich 3 Jahre alt, also ein Kleinkind. Auf jeden Fall feierten sie das Fest der Entwöhnung, man feierte, dass der Isaak nicht mehr Muttermilch trinken musste, sondern schon mit den Erwachsenen essen durfte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ismael sich überhaupt nicht gefreut hat. Als der kleine Isaak auf die Welt kam, da fühlte er sich vielleicht auch ein bisschen entthront. Bis jetzt war er der, im Mittelpunkt stand. Er war der einzige Sohn, er war quasi der, dem man sagte, hey, und du bist mal der Erbe von Abraham, du wirst all das erben. Und dann kam der kleine Isaak auf die Welt und plötzlich hatte er einen Rivalen. Und Paulus sagt, der Ismael hat Isaak verfolgt. Wir wissen nicht so recht, was meint er eigentlich damit? Was hat denn der Ismael gemacht? Vielleicht hat er ihn einfach gemobbt. Vielleicht hat er, wenn niemand schaut, ihm eine Ohrfeige gegeben, so ein bisschen hinterhältig. Vielleicht hat er ihn einfach nur verspottet, ausgelacht. Auf jeden Fall heißt es, Sarah hat irgendetwas beobachtet. Sie hat gesehen, wie die, im Alten Testament heißt, wie die gespielt haben. Wir wissen nicht, was für ein Spiel es war. Aber es hat ihr irgendwie nicht gefallen. Für sie war klar, der Ismael, der muss weg. Doch Abraham hat gesagt, nee, also, was? Ich soll meinen Sohn Ismael wegschicken? Das kommt ja gar nicht in Frage. Und es ist auch, gell, wenn wir uns das vorstellen, wir müssen ein eigenes Kind quasi wegschicken, verstoßen, das ist ganz schwierig, das können wir nicht verstehen. Und Abraham wollte nicht und er merkte, hey, ich kann nicht loslassen. Und ich denke mir, es gab auch einen richtigen Streit wahrscheinlich zwischen den beiden. Abraham wollte nicht loslassen und Sarah sagte, doch, und das ist jetzt wichtig und wir machen jetzt das. Und ich denke, Abraham ging es wie uns allen, weil loslassen ist wirklich schwer. Wir sind Meister im Festhalten, das fängt schon ganz früh an. Man sagt, einer der ersten Reflexe, die ein Baby hat, ist der Greifreflex. Das ist ein total faszinierender Reflex. Hält man einem Baby einen Finger hin, es greift, es klammert sich an den Finger und ist auch ein super guter Reflex, das hat Gott gut eingerichtet, das ist ein toller Reflex auch für die Eltern, das Baby kann schon eine Rassel halten, es kann den Schnuller halten, das ist echt super praktisch, aber wenn wir älter werden, sind wir halt keine süßen Babys mehr, sondern oft sind wir dann mehr so wie ein giftiger Kampfhund. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. So ein Hund kann sich so richtig verbeißen, vielleicht in einen Holzstock oder sowas. Er beißt so fest zu, dass man ihm den Stock nicht mehr aus dem Maul reißen kann. Aber solange es nur ein Stock ist, ist es ja nicht so tragisch. Aber so ein Kampfhund, so ein Hund kann sich auch in einen anderen Hund verbeißen oder auch in einen anderen Menschen. Und das kann sehr schmerzhaft sein und im Extremfall auch tödlich. Und du denkst, ja nein, also so verbissen wie so ein Kampfhund bin ich jetzt echt nicht. Ich bin nicht so verbissen, ich habe kein Problem mit Loslassen. Und ich habe mir gedacht, wir könnten ja ein kleines Experiment machen. Jeder von uns könnte seine Brieftasche vornehmen und alles Geld, einfach alles, was drin ist, schmeißen wir da drüben in den Kollektenkasten rein. Wir lassen es einfach alles los. Und vielleicht denkst du, es ist gut gegangen, weil ich habe kein Geld drin. kein Bargeld. Du könntest dann einfach deine Kreditkarte reinschmeißen, das wäre auch okay. Aber merken plötzlich, ja, ganz so einfach ist doch nicht mit Loslassen, aber natürlich machen wir dieses Experiment nicht. Ich habe gehört, es ist eine freie evangelische Gemeinde hier, also niemand muss irgendetwas spenden, es ist absolut freiwillig. Und vielleicht hast du dich auch in etwas anderes verbissen. Vielleicht hast du gemerkt, hey, du hast dich irgendwie unsterblich verliebt und merkst, die Beziehung, die die tut mir nicht gut. Und du merkst aber auch, ich kann das wahrscheinlich nicht loslassen. Loslassen ist da extrem schwierig. Vielleicht gibt es auch andere Beziehungen zu Menschen, die du merkst, die tun mir nicht gut, aber ich kann die trotzdem nicht loslassen. Und vielleicht hast du auch Mühe, deine Kinder loszulassen. Sie sind schon fast erwachsen, aber du hast immer noch den Eindruck, irgendwie, ich muss sie kontrollieren, ich muss sie manipulieren und kannst einfach nicht loslassen. Und auf der anderen Seite ist es manchmal auch schwierig, die Eltern loszulassen. Man merkt eigentlich, ist man schon erwachsen, schon volljährig, aber irgendwie denkst du, nee, es ist eigentlich doch noch bequem, so ein bisschen in Abhängigkeit zu bleiben und auch manchmal als Entschuldigung zu brauchen für jede Schwäche, kann man sagen, ja, weißt du, meine Eltern, die haben mich halt so erzogen, die sind schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Und vielleicht hast du auch Mühe, einen alten Groll loszulassen. Da hast du dich total verbissen. Jemand hat dich schrecklich verletzt vor 15 Jahren und bis heute bist du auf diese Person wütend. Bis heute kannst du dieser Person nicht vergeben. Aber dieser Groll macht dich nur bitter. Du schadest dir selber. Und vielleicht ist es auch dran, falsche Erwartungen loszulassen. Du hast an deinem Partner Erwartungen, die eigentlich nur Gott erfüllen kann. Er sollte dich immer verstehen, sollte dich immer unterstützen, sollte immer Zeit für dich haben, er sollte dir immer helfen und. Und du bist immer wieder einfach nur enttäuscht. Und vielleicht hast du aber auch Mühe, dein Recht loszulassen. Du hast dich irgendwie verbissen, dass du im Recht bist und du pochst auf dein Recht. Notfalls gehst du dafür auch vor Gericht, nimmst dir dafür einen Anwalt. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, merken wir, er hätte das Recht gehabt, die ganze Welt zu richten und ließ sich selber richten und hinrichten. Und vielleicht gibt es auch da einen alten Traum, den du nicht loslassen kannst. Du lebst immer noch so ein bisschen in dem Traum, ja, ich hätte Pilot werden sollen, aber irgendwie jetzt nicht geklappt, hast ein Eignungstest nicht bestanden und jetzt sitzt du im Nebel hier irgendwo unter den Wolken im muffigen Büro im Ozonsmog und du bemitleidest dich selber und denkst, wie wäre es, wenn, und der alte Traum, du kannst einfach nicht loslassen. Und dann gibt es auch die Momente, wo wir einfach gezwungen werden, loszulassen, wenn ein geliebter Mensch einfach stirbt und uns nur noch die Erinnerung bleibt. Da wird uns auch ganz brutal bewusst, dass wir das Leben einfach nicht im Griff haben. Dass irgendwann jeder von uns alles loslassen muss. Weil im Sarg gibt es keine Schubladen für Wertgegenstände. Es gibt auch keinen doppelten Boden für unsere Diplome und Urkunden und Medaillen. Deshalb ist es schon so wichtig, dass wir jetzt schon immer wieder das Loslassen üben. Und die Frage ist, was könnte dein Stock sein? In was hast du dich verbissen? Was kannst du nicht loslassen? Ich gebe euch gerne einfach 5 Minuten Zeit, um darüber nachzudenken, in was hast du dich verbissen? Und dann darfst du es gerne aufschreiben. Ich denke, jeder hat irgendwo in der Nähe ein Papier bekommen. Also die Rückseite müsst ihr nicht beachten. Das ist einfach mein Altpapier. Das ist irgendein alter Monatsplan von der FG Scharn, ich glaube 2010. Aber um das geht's nicht. Ich kann gut das Altpapier loslassen. Und ihr dürft gerne überlegen, hey, gibt es da was ich gerne loslassen möchte? Wo ich merke, das ist jetzt einfach dran, das ist dran zum Loslassen. Dann dürft ihr das gerne einfach aufschreiben, die keinen Stift haben. Ich bringe euch gerne einen Bleistift vorbei. Und wenn euch etwas in den Sinn gekommen ist, das ihr gerne loslassen möchtet, dürft ihr es gerne aufschreiben. Ich blende auch eine Folie ein mit ein paar Stichworten. Und dann dürft ihr gerne nach vorne kommen und hier einfach dem Aktenschredder übergeben. Ihr dürft das Papier loslassen und hier einfach schreddern lassen. Ja, ganz herzlichen Dank für euch auf das eingelassen habt. Ist richtig tolles Geräusch, so man hört richtig, wie man loslässt. Und auch gut, habt ihr losgelassen, nicht, dass eure Finger mit dem Papier eingezogen werden. Herzlichen Dank. Vielleicht braucht ihr auch noch mehr Zeit zum drüber nachdenken. Selbstverständlich dürft ihr auch noch mehr Zeit haben. Und Frage ist ja, was hilft uns jetzt ganz konkret beim Loslassen? Wie verlieren wir unsere Verbissenheit? Was hat dem Abraham geholfen, sich denn doch vom Ismael zu lösen? Und ich denke, zuerst einmal war es seine Frau. Seine Frau Sarah, die hat Abraham auf die Sprünge geholfen. Sie war es, die erkannt hat, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, sich von Ismael zu lösen. Und der Abraham, ich denke, von sich aus wäre er nie auf die Idee gekommen. Das wäre ihm nie in den Sinn gekommen, sich von Ismael zu lösen. Ich denke, sehr oft arbeitet Gott so, dass er andere Menschen braucht, um zu uns zu reden. Manchmal sind wir so verbissen und können nicht loslassen. Wir merken es auch gar nicht, dass wir so verbissen sind und dass es uns eigentlich nur schadet. Dafür sind wir manchmal einfach blind. Und da brauchen wir einen guten Freund, eine gute Freundin, die uns die Augen öffnen kann und sagen, hey, ich glaube, dass ich da in was verbissen und es wäre gut, du könntest es einfach loslassen. Und es ist so wertvoll, wenn man so Freunde hat, über die man einfach reden, über man einfach reden kann miteinander. Vielleicht hast du ja schon erkannt, ich glaube, das wäre dran zum Loslassen, bist du aber nicht sicher. Auch da ist es einfach hilfreich, mit jemandem zu reden. Jemand, der sagt, hey, genau, das wollte ich dir auch schon immer mal sagen. Das sollst du unbedingt loslassen und ich begleite dich in dem Loslassprozess und ich bete für dich. Und vielleicht will Gott auch dich dazu brauchen, um anderen die Augen zu öffnen. Vielleicht ist es auch deine Aufgabe, zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, ich mache mir Sorgen um dich. Ich denke, du hast dich da in was verbissen, was dir nicht gut tut. Meinst du nicht, es wäre dran, um das loslassen? Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich für dich beten? Und dann lesen wir im Text auch, Abraham hat eine Begegnung mit Gott. Wahrscheinlich ist ihm Gott irgendwie mitten in der Nacht begegnet. Vielleicht konnte er nach dem Streit mit Sarah nicht gut schlafen. Auf jeden Fall sprach Gott zu ihm und sagte, hey, hör auf deine Frau, sie hat recht. Die Verheißung, die ich dir gegeben habe, die gilt in erster Linie für deinen Sohn Isaac. Aber auch dein Sohn Ismael soll ein großes Volk werden, weil er dein Sohn ist. Auch für ihn gibt es eine Verheißung. So Gott sagte Abraham mit anderen Worten, du darfst mir vertrauen. Ich habe alles im Griff. Ich habe einen Plan für dich und auch für deine beiden Söhne. Wenn du jetzt loslässt, dann ist es nicht so, dass der Ismael einfach ins Bodenlose fällt, sondern ich habe einen Plan auch für ihn. Ich habe auch eine Verheißung für ihn. Ich halte ihn fest. Du darfst ihn loslassen. Und seine Begegnung mit Gott hilft auch uns beim Loslassen. Vielleicht begegnet uns Gott auch in einem Traum, vielleicht beim Bibellesen, vielleicht draußen in der Natur, vielleicht durch eine Predigt, vielleicht beim Beten. Vielleicht erinnert dich Gott auch an eine Verheißung und du kannst ihm sagen, hey Gott, du hast mir versprochen. Ich weiß, du hast mir versprochen, du bist mein guter Hirte. Du wirst mir nichts fehlen lassen. Und an das klammere ich mich. Und deshalb kann ich auch loslassen, weil du es versprochen hast. Ich darf zu dir kommen mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten. Du hast es versprochen und deshalb vertraue ich dir und deshalb kann ich loslassen. Und es lohnt sich, sich immer die Zeit zu nehmen für eine Begegnung mit Gott. Und was wir von Abraham lernen können, ist auch seine Konsequenz. Nach dieser denkwürdigen Nacht stand er früh auf, gab Hagar Brot und Wasser, verabschiedete sich von Ismael und schickte sie fort. Also was er erkannt hatte, setzte er sofort um, weil er hätte auch noch eine Woche warten können. Ich in seiner Stelle hätte gesagt, ja Moment jetzt, ich muss zuerst mal noch meinem Sohn alles Wichtige sagen. Da gibt es noch so viel, was ich ihm mitgeben will. Er muss noch so viel lernen. Er ist ja erst 16. Es gibt noch so viel, was ich ihm gern sagen würde, was er sich für eine Partnerin mal suchen soll und wie er seine Kinder erziehen soll. Und ich muss ihm alles noch erklären, wie und was. Und auch mit Hagar muss ich noch reden. Immerhin ist sie dann alleinerziehende Mutter und ich muss ihr noch die entscheidenden Erziehungsratschläge geben, dass sie mein Kind so erzieht, wie ich das will. Und ich möchte noch gerne noch ein Abschiedsfest organisieren. Aber wir merken, Abraham vertraut einfach auf Gott und sagt, okay Gott, wenn du möchtest, dann ist es jetzt dran, dann lasse ich Ismael einfach los. Und vielleicht hast du heute Morgen auch erkannt, es ist Zeit loszulassen. Dann mach wie Abraham Nägel mit Köpfen und schieb es nicht auf die lange Bank. Wir denken, ja, zum neuen Jahr dann vielleicht, wenn das neue Jahr anfängt, mache ich mir einen Vorsatz und dann kann ich dann vielleicht mal anfangen loszulassen. Aber besser, wenn du heute schon beginnst. Heute. Und auch gut, wenn du mit Gott darüber sprichst und ihn bittest, dir zu helfen und dich vielleicht auch beraten lässt von einem guten Freund. Und was mir dann auch hilft beim Loslassen, ist, wie die Geschichte dann weitergeht von Hagar und Ismael. Wir lesen es, Gott ließ Ismael nicht einfach verdursten in der Wüste Negev bei Beersheba, irgendwo im Süden von Israel, sondern Gott kümmerte sich um die beiden. Gott hielt sein Versprechen. Als Hagar nämlich schwanger war, gab er ihr schon damals ein Versprechen. Gott sagte zu Hagar, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinem Verwandten die Stirn. Und schon damals war eigentlich klar, es wird einmal zu einer Trennung kommen. Es muss zu einer Trennung kommen. Für zwei so große Völker gibt es einfach keinen Platz nebeneinander. Und Ismael hatte die Verheißung bekommen, du wirst sein wie ein wildes Tier. Und wenn wir das so lesen, denken wir, ja, das ist das ein Segen? Das tönt wie ein Fluch. Du wirst wie ein Wildesel sein, wie ein wildes Tier. Für uns tönt es wie ein Fluch. Aber Hagar verstand diesen Ausspruch als Segen. Hagar wurde gesagt, hey, dein Sohn, er wird einmal frei sein. Frei wie ein wildes Tier, weil damals, als Gott zu ihr sprach, sie war eine Sklavin. Sie wurde unterdrückt von Sarah. Sie wurde gemobbt, sie wurde geplagt, sie wurde unterdrückt, sie musste dienen. Sie war quasi echt nur Sklavin und ihr wurde gesagt, hey, jetzt hör mal zu. Dein Sohn wird frei sein. Frei wie ein wildes Tier. Was für ein Segen. Ein wildes Tier, merken wir dann auch, braucht die Wildnis. Also wir merken, ihr Sohn sollte frei sein, das war seine Bestimmung. Er sollte frei und unabhängig und stark sein. Und ich denke, wenn Abraham ihn nicht losgelassen hätte, dann wäre es viel schwerer geworden, dass Ismael in seine Bestimmung hineinfindet. Weil, wie gesagt, ein wildes Tier braucht die Wildnis, sonst ist es höchstens ein wildes Tier irgendwo eingesperrt in einem Käfig. Und wir merken, das Loslassen war für Abraham unglaublich schmerzhaft. Wir können es uns nicht vorstellen, ein eigenes Kind loszulassen. Aber wir merken es auch, es war für Ismael wichtig. Und nur so konnte er in seine Bestimmung finden. Nur so konnte diese Verheißung auch in Erfüllung gehen. Und denk daran, wenn du nicht loslassen kannst, vielleicht gibt es auch dann Leute in deinem Umfeld, die Schaden leiden oder du leidest Schaden, du kommst nicht in deine Bestimmung hinein. Und Jesus sagte dann zum Thema Loslassen, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Also Jesus sagt, wer klammert, verliert, wer loslässt, der gewinnt. Und dieses Prinzip, habe ich gemerkt, gilt auch für mein giftgrünes Rennrad. Ich habe es losgelassen, oder besser gesagt, meine Frau. Und ich habe dafür ein wunderschönes Mountainbike bekommen und ein Tourenbike. Beide Räder waren günstige Okkasionen und beide sind keine billigen No-Name-Migros-Räder. Also die sind auch gut, die Fahrräder von der Migros. Aber es sind echte Cannondales, also quasi handmade in den USA. Und mit dem Tourenfahrrad verbinde ich auch schon wieder tolle Erinnerungen. Wir durften mit den Jungscherbuben eine 5-Länder-Fahrt machen. Unser Vorteil, gell, Liechtenstein ist so klein und wir sind ganz schnell in der Schweiz, ganz schnell in Österreich. Da hat man schon 3 Länder. Da mussten wir nur noch nach Deutschland fahren, nach Konstanz und dann noch nach Basel. Da hatten wir auch noch Frankreich erreicht. Also ganz tolle Erinnerung an diese 5-Länder-Fahrt mit den Jungscherbuben. Und ich kann sagen, das Loslassen hat sich echt gelohnt. Ich habe mehr bekommen, als ich hatte. Und ich möchte mit uns beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Und Vater im Himmel, wir staunen über Abraham. Wir staunen, wie er es geschafft hat, seinen Sohn einfach loszulassen. Danke, dass du auch weißt, wo es für uns dran ist zum Loslassen. Du siehst, was uns beschäftigt, du siehst schon, was wir hängen, Dinge, die uns vielleicht gar nicht gut tun. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst beim Loslassen. Und danke auch für das Merken, dass wir loslassen dürfen, dass da nicht einfach alles zu Ende geht oder irgendetwas zerfällt, sondern du bist der Gott, dem wir vertrauen dürfen. Du bist der, der hält, auch wenn nichts mehr hält. Amen.